Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast Folge 37, Montagabend, 21.15 Uhr. Und was soll ich sagen? Mit einem Derby-Sieg im Rücken geht die Aufzeichnung gleich doppelt so flott von der Hand. Ich glaube, wir sind alle gar nicht mal so schlecht gelaunt. An meiner Seite diesmal Gilbert und Sebi aus der Packmas-Riege. Grüß euch, Burschen.
Servus.
Und schon wieder haben wir einen Gast. Und diesmal holen wir uns wirklich externe Podcast-Expertise dazu, aus dem hohen Norden, aus bayerischer Sicht gesehen, aus dem hohen Norden, schicke ich ein ganz herzliches Servus Christi nach Wolfsburg zu Sven Grosche von 3on3 Overtime. Herzlich willkommen im Packmas Podcast.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist und noch Zeit hattest und dass du dir auch das Derby reingezogen hast.
Ja, ich habe mit reingeguckt. Das gehört sich natürlich, wenn man hier eingeladen ist, dass man auch wenigstens ein bisschen informiert ist.
Dann gebe ich auch gleich mal die erste Frage an dich. So die Eindrücke vom Spiel Augsburg-München am Ende, ein 5:2 Erfolg des EHC in der Fuggerstadt. Wie fällt denn das Wolfsburger Resümee aus?
Ja, ich habe ja dir im Vorgespräch schon gesagt, ich konnte den Anfang nicht sehen. Da waren dann schon so ein paar Tore gefallen. Aber irgendwie hatte ich so den Eindruck, zumindest nach dem ersten Drittel, was ich da noch im ersten Drittel gesehen habe, da durfte wohl jeder mal irgendwie schießen, hat man den Eindruck gehabt, es ging doch ganz schön hoch her. Im zweiten Drittel war das Ganze ein bisschen defensiver aufgestellt, also von beiden Mannschaften, wie ich fand. Ja, und dann im letzten Drittel ging es halt nochmal ganz ordentlich zur Sache. Was mir positiv aufgefallen ist, war euer junger Spieler, Herr Peterka. Der scheint jetzt so ein bisschen wieder in Richtung dessen zu gehen, was man von ihm erwartet, denke ich, ligaweit, aber vor allen Dingen wahrscheinlich auch bei euch. Ja, was mich gefreut hat, das letzte Tor unter Mitarbeit von unserem alten Vokes, also alt natürlich, weil er mal in Wolfsburg gespielt hat. Und das freut mich immer ganz besonders, von Vokesi was Schönes zu sehen. Und da sieht man ja in der Regel viel bei euch, weil eben die Abnehmer dann auch da sind, wenn er dann seine Traumpässe dann macht, der Pass hat, dieser lange Pass auf Redmond war es, glaube ich, war natürlich wieder ein Zuckerpässchen, das war schon klasse. Also irgendwie, das heute, das war so, dass München oder Red Bull München, wie ich das eigentlich immer so wahrgenommen habe, in den letzten Tagen, ich habe das ja bei euch auch so ein bisschen verfolgt und auch was so die öffentliche Meinung der Fanszene so ist, da war doch immer so ein bisschen also Kritik dann auch zu hören. Und heute, glaube ich, gibt es gar nicht so wahnsinnig viel zu kritisieren.
Da könnte man jetzt eigentlich gleich das Wort an den Grantl Gilbert weitergeben, der jetzt auch mal wieder mit dabei ist und eigentlich immer für sehr viel kräftige Meinung bei uns bekannt ist. Aber ich glaube, auch der Gilbert ist heute eigentlich relativ versöhnlich unterwegs.
Ja, war auch wirklich entspannt anzuschauen, muss ich sagen. Also mir ging es fast so ein bisschen ähnlich wie dem Sven. Das erste Drittel war noch so unter Begleitung von meinem Sohn, der da auch um Aufmerksamkeit dann gebuhlt hat. Also es war Fernseher gegen meinen Sohn und oder der EHC gegen meinen Sohn. Und es war dann ein klares Unentschieden. Aber die Tore habe ich gesehen und so möchte man es eigentlich sehen. Also die Gegentore, ja, auch so nicht fallen, um was Negatives zu sagen, passiert halt, aber die Tore, wie die gefallen sind, die ersten drei, das war natürlich schon schön, einfach mal reingefahren, vielleicht einen Querpass geschossen und das Ding ging irgendwie rein oder vorm Tor nochmal quergelegt, also es ging einfach zielstrebig zum Tor, das ist genau das, was wir eigentlich während dem Crossover am Freitag auch angesprochen hatten gegen Mannheim. Mannheim zieht rein, spielt zwei Pässe, schießt aufs Tor, wenn es nicht klappt, versuchen sie es das nächste Mal wieder. Man hat sich jetzt heute nicht zu Tode gepasst, man ist nicht ständig rumgekurvt oder statisch nur dann noch rumgestanden am Ende und hat die Scheibe laufen lassen, für nichts und wieder nichts, sondern heute war es geradlinig. Das zweite Drittel dann fand ich sehr taktisch auch geprägt. Also da hat München aufgepasst, dass eben nicht nochmal so ein Tor fällt oder so ein einfaches Tor fällt. Hat sie vielleicht nach vorne so ein bisschen gehemmt. Aber spätestens im dritten Drittel hat man das dann voll im Griff gehabt. Und wie Sven gesagt hat, der Pass von Vokes dann da nach hinten an die blaue Linie zentral war natürlich super. Ja. Und dass der Redmond dann schön sich dann noch ausguckt, wo er den hinmachen muss, perfekt.
Also eigentlich war es die richtige Reaktion nach diesem Mannheim-Spiel. Sebi, du bist ein bisschen verspätet dazugekommen. Du warst gerade noch, ja, bist eigentlich frisch von der Pressekonferenz von Augsburg-München hier reingeschlützt. Du hast noch eine Info zu Keith Ohly. Da gab es ein paar Fragezeichen, warum der denn heute plötzlich nicht auf dem Spielbericht stand. Es ist keine Verletzung, so viel können wir sagen.
Ich möchte aber noch ganz kurz auf den Gilbert eingehen. Ich hatte nämlich heute nach dem 1-0, das wir gemacht haben, durchaus Ärger im Bauch, weil es sich wieder so angeschaut hat, als würden wir eben wieder in unser alte Muster verfallen, nur ums Tor rum zu kreisen und zu passen, und haben auch genau aus dieser blöden Situation dann auch gleich das 1-1 kassiert. Und danach haben wir Gott sei Dank gleich wieder aufgehört damit und so weitergemacht wie gegen Mannheim im letzten Drittel. Viel zu viele Infos. Ja, wie gesagt, Pressekonferenz war gut. Don hat sehr gut, sehr kurz geantwortet. Der Gegner war gut vorbereitet. Spiel war eng. Ansonsten war es ein tolles Ding. Die Augsburger, die freuen sich immer, wenn sie gegen München spielen müssen, war die letzte Aussage. Gut, dass die Münchner dann irgendwann Tore schießen, ist ganz gut. Bulli-Spiel bei Augsburg war halt eher grottig. Das haben sie auch selber zugegeben. Und das Powerplay, na gut, wenn man 4 Minuten mal Powerplay starten darf und dann nichts draus macht, ja, war nicht Ding. Ja, und dann hat Christian Bernhard von der SZ noch ein bisschen nachgefragt, auch wie es denn war mit, Entschuldigung, es war Günther Klein, der nachgefragt hat, wo Ohly ist. Man will ja richtig sein. Und da hieß es, er ist nach Hause geflogen, er hat unerwartet einen Trauerfall in der Familie gehabt. Also steht jetzt erstmal nicht zur Verfügung, ist nach Hause geflogen. Da muss man erwarten, wann er wieder zurückkommt. Kommt dann aber zurück auf Christian Berner, der gefragt hat, was man denn so jetzt in dieser langen Woche macht. Und da war schon die Geschichte das gute Ding. Also Andrew Abbott wird jetzt ordentlich eingearbeitet. Man ist froh, dass man ihm jetzt die Woche Zeit geben kann. Und es schaut wohl sehr gut aus, dass Maxi Kastner auch wieder dabei ist gegen Straubing. Und ansonsten will man halt die Zeit nutzen, bisschen Videostudium in der Verteidigung und Powerplay trainieren. Genau.
So viel Infos in den ersten knapp 7 Minuten dieses Podcasts.
Genau.
Du hast noch was vergessen, wenn ich das mal ganz kurz einwerfen darf.
Oh, ja, ich hab die obligatorische Bierfrage nicht gestellt. seid ihr alle versorgt?
Ja.
Ja. Gilbert nicht, macht nichts, ich nämlich heute auch nicht.
Zum Wohl. Ich habe mich extra noch mit Südbier, was in meinem Keller schon anfing zu verrotten, weil es da schon seit einem Jahr steht. Aber ist noch gut.
Alles gut, alles gut. Ich habe eine kleine Ausrede. Die Nacht mit dem Schneiden wird diesmal sehr kurz und morgen ist um 7 Uhr schon Schichtbeginn. Also ich versuche heute möglichst straight hier durchzukommen.
Ja, das kenne ich. Ich habe auch noch was zu schneiden. Wir haben nämlich vorhin aufgenommen. Also von daher werden wir wahrscheinlich zur gleichen Zeit fertig sein.
Und das ist sehr, sehr gut möglich. Also München und Wolfsburg heute quasi Seite an Seite hinein in die Nacht an den Schnittprogrammen. Mhm. Wir dürfen natürlich jetzt das Mannheim-Spiel nicht ganz aus den Augen verlieren. Das 5-6 von vergangener Woche, das klingt erstmal knapp, aber es stand halt einfach nach 2 Dritteln schon 1-5. Also lasst uns vielleicht einmal ganz kurz einen Schritt nochmal zurückgehen. Overall kann man sagen, Licht und Schatten aus den beiden Spielen und es gab gewaltig Schatten gegen Mannheim.
Ja, und also ich möchte jetzt nicht verbessern, aber ist das Spiel nicht 5-4 ausgegangen? Du hast 6-5 gesagt. Also ich meine nämlich jetzt an den 5-4 erinnern zu können, aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr gerade ganz sicher.
Ja, 4-5 stimmt sogar. Ja. Aber okay. Ganz ehrlich, bei den vielen Toren
kann man schon mal den Überblick verlieren.
Kannst du mal durcheinander kommen. Also 4-5, aber stand halt eben nach dem zweiten Drittel schon 1-5. So, jetzt haben wir's.
Ja, und wir haben ja das Spiel, also im Nachhinein kann man sagen, zum Glück zu Recht ja schon abgeschrieben gehabt zu dem Moment, dass die natürlich dann in den letzten, was waren es, 3 Minuten noch 3 Tore schießen. Kann man jetzt einfach mal wieder schön drauf zu, ja, oder den Mannheimern in die Schuhe schieben, dass die halt schon aufgehört haben mitzuspielen und deswegen die 3 Tore noch kassiert haben. Für mich war es eher so, dass man sich halt wie heute auch dann irgendwann mal auf die einfachen Sachen konzentriert hat und dann fallen halt auch mal Tore. Ja. Dass es zu spät war, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber wie du gesagt hast, also das Spiel hast du halt auch nicht im letzten Drittel verloren, sondern ja, am Anfang.
Ja, vor allem, das dann ist ja wieder in Führung gegangen und dann ist es mit einem Schlag weg.
Ja, mit einem Schlag, mit 3 Schlägen. Das war ja auch was, 7., 8., 9. Minute, drei Tore.
Sebi überlegt.
Ja, na, ich bin auch wieder gewisse, Gilbert sagt, das letzte Drittel, da hat man von München endlich das gesehen, was man eigentlich die ganze Zeit erwartet hat. Und wir haben es ja auch oft genug angesprochen, wie wir uns wünschen würden, dass der EHC spielt. Und wie es der Sven vorher auch schon gesagt hat, wie man es eigentlich aus der Vergangenheit gewohnt ist, wie München spielt. Und da haben sie endlich mal angefangen, nicht lang in die Ecken zu gehen, die Scheibe aufs Tor zu bringen, den Rebound zu suchen, hinterher zu gehen, giftig zu sein vorm Tor, die Mannheimer überhaupt nicht mehr loszulassen und wegzulassen aus dem eigenen Drittel. Das war jetzt nicht so, dass Mannheim das von sich aus die ersten zwei Drittel nicht zugelassen hätte, sondern wir haben es einfach nicht gemacht. Und da komme ich jetzt, da schlage ich jetzt noch einen Bogen weiter, weil wir vorher schon drüber gesprochen haben, das Interview mit Patrick Hager nach dem Spiel, wo ich im Großen und Ganzen mitgebe, München hat sich immens angestrengt. Also es war jetzt schon so, dass München die ersten zwei Drittel viel gelaufen ist, sich viel freigelaufen hat, viel die Scheiben gejagt hat, auch viele Schüsse irgendwo Richtung Tor abgegeben hat. Nicht wirklich gefährliches aufs Tor. Also ich glaube Patrick Hager schon, oder man hat auch gesehen, dass sie sich sehr bemüht haben. Also München hat da schon viel reingesteckt an Arbeit in dieses Ding. Aber die Arbeit war halt nicht erfolgreich oder sie war halt nicht gut. Und im letzten Drittel hat man dann halt gesehen, dass man, ich sage jetzt mal mit einer ähnlichen Arbeit, nur dass man die Scheibe ein bisschen anders spielt und sich taktisch anders aufstellt, durchaus auch gegen Mannheim was reißen kann.
Also wir beziehen uns hier auf das Interview bei Magenta Sport unmittelbar nach dem Spielende, wo Patrick Hager sichtlich angefressen ist. Er wurde gefragt, ja, warum München denn nicht gleich so treffsicher gespielt hätte. Und dann hat er relativ, naja, dünnhäutig ist vielleicht ein bisschen weit, aber er hat gesagt, ich weiß nicht, was ihr für ein Spiel geschaut habt. Wir haben über 60 Minuten sehr viel Druck gemacht. Das Einzige, was wir uns vorwerfen müssen, ist, dass wir unsere Chancen nicht nutzen. Hinten wurden wir für jeden kleinen Fehler bestraft. Das ist eine Qualität, die Mannheim natürlich hat. Aber darauf kann man aufbauen und die Tendenz ist richtig.
Ja, kann man so sehen, muss man aber halt nicht. Ja,
ja, im Großen und Ganzen, also wer eine richtig schöne Spielanalyse hören möchte zu diesem Spiel, da verweise ich jetzt gerne an den Kollegen Fetzer mit seinem Podcast Bissl Hockey. Der hat da einen Pokecheck gemacht, 10 Minuten über das Spiel noch ein bisschen gesprochen, auch sehr spannend zum Reinhören. Für alle, die vielleicht jetzt auch mal eine Einschätzung wieder haben wollen von dem Spiel, das jetzt nicht von komplett München- oder Mannheim-lastiger Seite kommt.
Die Pressekonferenzen mit Don Jackson, die sind meistens relativ kurz, aber ich fand nach dem Mannheim-Spiel diese Pressekonferenz nicht uninteressant. Don Jackson hat vor allem von Details gesprochen, in denen Mannheim besser war und dass der EHC selbst detaillierter spielen muss. Und dann hat er noch richtig was Interessantes gesagt. Er hat betont, es ist ein Mannschaftssport, das ist die Basis, wir müssen ein besseres Team sein. Wir haben noch nicht das, was es braucht. Ich habe es noch nie so gemacht, aber wir haben alle Gegentore in der Kabine gezeigt. Normalerweise zeigen wir den Spielern unsere Tore, um ihnen ein Gefühl für Leistung zu geben und ihnen ein gutes Gefühl zu vermitteln. Finde ich nicht uninteressant. Dann hat er noch gemeint, wir können die Spiele gewinnen, wir können zurückkommen, aber müssen so bereit sein, wie Mannheim zu Beginn des Spiels schon bereit war. Das Doofe sind auch die Strafzeiten. Und eins, sorry, ich muss noch eins draufsetzen, weil nicht, dass ich das jetzt hier vergesse, weil auch das fand ich nicht uninteressant. Vor dem 5. Tor gab es 2 oder 3 Fehler von Spielern, die uns das offensive Element in diesem Jahr gegeben haben. Wenn es darauf ankommt, müssen auch sie die Details kennen.
Das ist schon ordentlich. Jetzt muss man das 5. Gegentor nochmal.
Aber ich sage mal so, letztendlich kommen wir genau auf den Punkt, den wir schon mal angesprochen haben, dass auch die Offensivkräfte hart zurückarbeiten müssen und auch in der Defensive ordentlich Gas geben müssen. Und das hat uns ja in den letzten Wochen immer mal wieder so ein bisschen gefehlt.
Ja, aber das hört sich so an, als wäre das im Eishockey was Neues. Ja, du hast ja nur zwei Verteidiger und 3 Angreifer, dass da von den Angreifern jemand nach hinten arbeiten muss, das ist ja nichts Neues, ja. Da fehlt mir eher so ein bisschen das Verständnis dafür, warum das dann nicht umgesetzt wird. Das wird ja sicherlich was sein, was man sich aufschreibt, was man vor dem Spiel auch bespricht und dann wieder das ich sag mal, ominöse Video-Coaching, wenn man sich anschaut, wie der Gegner agiert mit Scheibe, wie er ins Drittel reinkommt, wie sich die Spieler bewegen, das weiß ich auch als Angreifer. Aber wenn ich dann einfach einschlaf und ich habe jetzt das fünfte Tor auch nicht mehr im Kopf, sorry. Aber wenn da die Angreifer schlafen und nicht nach hinten arbeiten, ja klar, dann ist schwer, weil dann hast halt, wenn wir einfach nur mal von Positionen ausgehen, drei Mannheimer Angreifer gegen zwei Münchner Verteidiger und einen Torwart. Und dann fällt er mal schnell ein Gegentor. Was mich so ein bisschen irritiert, ist dieses Gerede von, es ist ein Mannschaftssport. Das ist mir eigentlich in letzter Zeit bei uns dann, oder vor allem im Mannheim-Spiel, schon fast wieder zu viel Mannschaftssport gewesen, weil man tatsächlich versucht hat, dass, bevor es einen Torschuss gab, jeder von den fünf Feldspielern einmal am Puck war. So oft, wie man den hat kreisen lassen. Und was mir da gefehlt hat, oder immer noch fehlt, so ein bisschen Individualität, dass sich einer wirklich mal das Herz nimmt und dann eine Einzelaktion macht, sofern es möglich ist. Aber nein, man fährt ins Drittel rein, man wartet, bis alle da sind, bis jeder irgendwo steht und dann geht das Scheibenkreiseln lassen durch. Los. Und dann, ja, irgendwann schießt mal einer, der Schuss wird dann abgeblockt. Ich weiß nicht, wie viele Blocks Mannheim hatte jetzt in dem Spiel, geblockte Schüsse, aber wenig werden es auch nicht gewesen sein.
Es waren Parks und Borg, wenn man jetzt, um nochmal auf die...
um mit dem Finger drauf zu zeigen.
Um nochmal drauf, also ich habe es mir jetzt extra nochmal hergesucht.
Ja. Ja. Also, was aber wirklich überraschend ist, kannte ich so von Don Jackson auch nicht, dass man wirklich mit dem Finger auf Spieler zeigt. Ja. Und das dadurch, dass er ja spezifisch Angreifer nennt, die bei dem fünften Tor auf dem Eis sind, da, wie der Sebi jetzt ist, hat es eine Minute gedauert und hat das rausgefunden. Also auch interessant.
Ja, ich denke mal, die Spieler werden das auch selber gewusst haben, wer da mitverantwortlich war für,
ja, absolut,
für
ja.
Das. Der Flo, der hatte mich mal angeschrieben, als wir das vereinbart haben, dass ich hier bei euch mitmachen darf, mal in dieser Folge. Und zwar, was so meine Sicht auf das Münchner Eishockey war. Und das war, meine ich, wir haben geschrieben nach dem Mannheim-Spiel. Ne? Und da habe ich ihm geschrieben, dass natürlich, wenn man so auf Ausfälle wie Abelshauser guckt, die natürlich in der Defensive enorm fehlen. Ne? Und gegen eine Mannschaft wie Mannheim, die enorm laufstark ist, das wissen wir aus Wolfsburger Sicht, alle Teams von Pavel sind laufstark. Also die beiden Teams, die er bis jetzt gecoacht hat. Insofern hast du es dann natürlich schwer, wenn du so einen großen Angreifer, der eine lange Auslage hat, der dann auch mal Passwege zumachen kann, der auch im Backcheck dann entsprechend durch seine Auslage da arbeiten kann, dann ist natürlich schwer. Ne? Und auch der einfach mal einen Passweg, nicht nur einen Passweg, sondern einen Laufweg zumachen kann durch seinen Körper. Ne? Und was mir noch in dem Zusammenhang aufgefallen ist, schon im letzten Jahr fand ich die Torwartleistung, ehrlich gesagt, ja, nicht schlecht oder so, aber sie waren halt nur mittelstark. Und wenn ich mir vorstelle, was man immer so sagt, was Red Bull München so für ein Etat hat, dann habe ich mir immer so gesagt, warum wird da nicht noch ein stärkerer Goalie geholt? Weil es war ja klar, aus den Birken, dass er längere ausfallen würde. Auch diese Saison hat er schon wieder große Ausfallzeiten. Ohne dem Fiesinger und dem Reich zu nahe treten zu wollen. Aber ich glaube, das sind keine Top-Torwarte, wenn man die jetzt mit den Top-Torwarten der DL vergleicht, den Top-Goalies. Insofern wundert mich das tatsächlich, dass da irgendwie nach der letzten Saison nicht nachgebessert wurde. In der letzten Saison hatte man eine starke Defensive und man hat eine starke Offensive gehabt. Und das hat noch hingehauen mit den mittelstarken Goalies. Jetzt in dieser Saison fehlt die Defensive und das merkt man jetzt auch, das können die mittelstarken Goalies dann eben möglicherweise nicht ausgleichen. Da dieses Missverhältnis. Das ist so das, was mir so von außen da immer so eingefallen ist. Eben wohl wissend, dass München ja eigentlich einen relativ hohen Etat hat und da möglicherweise auch noch Potenzial wäre, nachzulegen.
Den Puck gebe ich jetzt gerne an Sebi und Gilbert weiter. Da bin ich jetzt gespannt.
Also ich habe mich im Mannheim-Spiel wirklich sehr geärgert. Ich habe das auch Ding, da waren Sachen dabei. Ich wollte es eigentlich die ganze Zeit nicht, aber da habe ich mich sehr über Kevin Reich geärgert und war so das erste Mal so wirklich dabei, wo ich gesagt habe, von wegen, oh, leck. das kann man nicht. Da waren so einige Situationen dabei. Die erste Scheibe hat er gut, da reagiert er top. Und dann hat man halt dieses krasse Beispiel eben von Endras in diesem Spiel. Gut, wird wahrscheinlich auch Nummer 1 safe oder in den Top 10 nächste Woche relativ weit oben sein. Dieser Nachschuss, aber da hat man halt gesehen, ein guter DEL2-Torhüter, der nimmt die erste Situation und macht sich, während er die erste pariert, schon bereit, den Nachschuss oder die zweite Situation zu halten. Kevin Reich pariert die erste Chance gut, verharrt dann mindestens 2 Sekunden in einer Schockstarre und fängt dann an, sich zu überlegen, was er jetzt tun muss. Dann fängt er an zu überlegen, jetzt muss ich rübergehen. Während ein anderer guter DL-Torhüter schon längst auf dem Weg nach der Parade in die andere Ecke rüber ist, muss sich Kevin Reich erstmal sortieren innerlich und die nächste Aktion kommt dann erst. Also gefühlt, wenn man sich das auch von außen anschaut oder so vor dem Fernseher, war das wirklich sehr häufig auch in diesem Mannheim-Spiel, dass er wirklich Zeit gebraucht hat, nach jeder Aktion sich zu überlegen, was mache ich als nächstes. Da war nicht dieses, da ist der Puck, der liegt nach vorne, da werfe ich mich jetzt drauf. Der Puck geht zur Seite weg, ich muss in die andere Seite mit rüber, sondern da war immer so 21, 22, jetzt kommt die Aktion. Also viel langsamer hinterher, als man es eigentlich gewohnt ist. Und ja, gerade wenn du dann auf der anderen Seite einen Dennis Endras hast, fällt es halt dann wahrscheinlich noch krasser auf, wie man es eigentlich machen sollte. Weiß ich nicht, was Kevin Reich für einen Anspruch hat. Wenn er bei Red Bull München erster Torhüter sein oder werden möchte, dann muss er sich an Austin Birken und Endras und Brückmann und wie die anderen Top-Torhüter der Liga heißen, messen lassen.
Ich möchte das Ganze mal von der anderen Seite beleuchten. Also einerseits das, was Sven gesagt hat, stimmt natürlich vollkommen. Ja, also wenn du ein Etat hast wie München, und ich meine, das ist ja auch nur eine Zahl, wenn du Red Bull im Hintergrund hast, weil wenn die wollen würden, dann würden da 20 Millionen, 30 Millionen stehen. Also du könntest dieses Team ja so aufrüsten bis zum geht nicht mehr, weil das Geld ist ja da. Mhm. Auf der anderen Seite hat natürlich Red Bull vor allem auch mit der Akademie den Anspruch, da auch junge Sportler zu entwickeln, junge Sportler zu integrieren in Profikader, Profis auszubilden in Liefering, die dann auch den Sprung schaffen eben, um Nummer 1 Torhüter zu werden, beim ERC zum Beispiel. Nur, da muss man natürlich dazu sagen, da ist halt kein Nummer 1 Torhüter. Ja, also Austin Birken ist ja auch nicht zum Nummer 1 Torhüter geworden, als er nach München kam. Der war vorher schon gut. Hat vorher schon Nationalmannschaft gespielt. Also da hat man sich schon einen geholt, der es kann, der sein Fach versteht. Und da bin ich auch dabei, dass man sagt, also mir wäre ein Zweiter auch lieber. Ja? Ich erinnere da an David Ledger, der dann die Nummer 1 war im ersten Jahr vor Austin Birken. Ich glaube, das hat aber auch mit Verletzungen von Danny zu tun. Aber da verstehe ich auch den Blick von außen, dass man sich fragt, ja, also so gut schaut das jetzt nicht aus, was die da hinten drin haben. Warum reagiert man da nicht? Und dann möchte ich sagen, Pat Dallaire, der Goalie-Coach, der ja auch schon mit Reich und mit Füßinger lange arbeitet, also nicht böse sein, aber der macht die auch nicht besser, meiner Meinung nach. Weil, wie Sebi gesagt hat, das ist ja was, Reich ist jetzt nicht der Älteste, aber auch nicht der Jüngste. Die arbeiten schon länger zusammen. Das ist ja was, daran kann ich arbeiten im Training. Wie springt ein Puck? Ja, ich meine, wenn er mal in die falsche Richtung geht, das passiert jedem, dann ist es halt mal so. Aber ich muss ja wissen, den Puck habe ich nicht, den habe ich nicht geschluckt, den habe ich nicht im Handschuh, den habe ich nicht irgendwo hin, wo ich weiß, wo er ist. Da muss ich halt, wenn ich den nach vorne oder zur Seite abprallen lasse, wissen, wie ich mich dann bewege. Und das ist, denke ich, was, das kann man trainieren. Das sollte man auch trainieren. Und wie Sebi sagt, wenn ich als Torhüter den Anspruch habe, Nummer 1 zu werden, egal bei welchem Verein, egal auf welchem Niveau, da muss ich eben dran arbeiten, da muss ich das drauf haben, muss auch besser sein als meine Konkurrenz. Und da sehe ich weder Fiesinger noch Reich, der natürlich jetzt, so ehrlich muss man auch sein, Pech hatte mit dem Spiel gegen Mannheim natürlich dann, wie das gelaufen ist, aber natürlich auch seinen Teil dazu beigetragen hat. Aber wie gesagt, das sind für mich Sachen, an denen kann man arbeiten, an denen sollte man arbeiten, an denen hätte man auch schon längst arbeiten können. Ich weiß nicht, ob sie es gemacht haben. Ich gehe jetzt mal davon aus, ja. Da muss man auch fragen, trainieren sie falsch? Trainieren sie was Falsches? Trainieren sie was anderes, als sie sollten? Und irgendwann muss man halt sich auch mal überlegen, wo geht die Reise hin Danny Austin wirken, der, nehme ich dir vorweg, Flo, heute Geburtstag hat, 36. auch an der Stelle herzlichen Glückwunsch von uns allen. Der wird halt auch nicht mehr ewig da hinten zwischen dem Pfosten stehen. Jetzt auch im Sommer wieder die Verletzung, kam jetzt wieder aus einer Verletzung zurück. Also der Körper verlangt nach Ruhe. Er muss dem Tribut zollen, dem Ganzen. Und ja, entweder du holst da mal einen großen Namen oder du sagst, nein, wir machen das Konzept Jugendförderung weiter und wir probieren es mit den beiden. Aber dann darfst du ja auch nicht beschweren, was rauskommt.
Also wir haben ja auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht, von wegen, wo seht ihr denn die Hebel, die in München gezogen werden müssen, beziehungsweise wo liegt der Hase im Pfeffer begraben? Und da ist tatsächlich auch einige Male das Thema Torwart gefallen. Um das vielleicht, also wir haben das jetzt ja schon analysiert. Ich frage jetzt einfach mal wirklich provokativ in der Runde, hat München ein Torhüterproblem?
Kommt auf den Gegner an. Nein, also Problem würde ich nicht sagen, aber es ist halt nicht ideal. Und für mich nochmal sind das die Probleme, die der Sebi auch beschrieben hat, sind das Sachen, die man trainieren kann und die man trainieren muss. Es kann ja auch nicht sein, dass das nur dem Sebi auffällt oder nur uns auffällt, wie da reagiert wird von in dem Fall jetzt Kevin Reich. Aber da auch nochmal, um Sven mit einzubeziehen, wenn du halt eine gute Verteidigung hast, dann fällt der Torwart halt nicht so auf. Ja. Und wenn dir die Verteidiger vorm Tor aufräumen und die Pucks wegnehmen und Schüsse blocken und so weiter, dann ist das egal, wer da hinten drin steht. Da kann sich einer von uns reinstellen. Wenn du eine sehr gute Verteidigung hast, wie wir es in den letzten Jahren ja hatten, dann ist das fast schon wurscht. Aber wenn es halt drauf ankommt, dann brauchst du einen guten Torhüter. Und am Freitagabend gegen Mannheim wäre es halt auch mal in der einen oder anderen Situation drauf angekommen und da hat es halt dann gefehlt.
Mhm. Apropos guter Torhüter, ihr habt ja jetzt einen in Wolfsburg, der wurde ja relativ häufig auch mit München in Verbindung gebracht. Letzte Saison noch, vorletzte Saison schon. Mhm. Zufrieden?
Naja, die durchwachsene Saison der Grizzlies bisher ist ja, ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen mitgekriegt habt, da ist es auch nicht immer alles rund gelaufen, logischerweise. Die haben sich jetzt so ein bisschen konsolidiert. Und in der Tat war auch anfangs, fand ich, gab es bei uns auch ein Torhüterproblem. Der Strahli, auf den zielt es ja ab, der ist sicherlich als Top-Zugang nach Wolfsburg auch dann gekommen. Und auch so sozusagen kommuniziert wurden. Dennoch, man hat gemerkt, auch er hat so seine Anlaufschwierigkeiten gehabt. Jetzt hat er zuletzt einen Shutout gehabt. Ich glaube, er hat schon zwei jetzt diese Saison. Sein erstes Spiel war, glaube ich, sogar ein Shutout. Aber dennoch, auch er hat so seine Aussetzer gehabt. Wir haben da auch vorhin in unserer Aufnahme drüber gesprochen. Und es steht und fällt auch bei uns mit den Torhüterleistungen, und wenn die ganze Mannschaft, also auch die Defensive schlecht spielt, dann haben natürlich die Torhüter es schwerer. Und wenn sie noch nicht so richtig heiß gelaufen sind, dann fällt es auch den Torhütern natürlich schwer, so ein Spiel dann für so eine Mannschaft zu gewinnen. Das zeichnet dann wahrscheinlich den absoluten Top-Torhüter aus, eben eine Mannschaft auch dann zum Sieg zu führen, wenn die Hintermannschaft oder die Defensive mal nicht so gut gespielt hat. Ja, weder Pickard noch Strahlmeier konnten das bislang hundertprozentig beweisen, wobei man tatsächlich sagen muss, gegen Bremerhaven beim letzten Spiel, da, oder was, Düsseldorf, ich muss jetzt gerade mal selber gucken.
Gegen Düsseldorf, 28. Spieltag, ist jetzt schon wieder ein bisschen her.
Ja, genau, und auf jeden Fall, da haben die, sind die angelaufen und konnten dann tatsächlich, ich glaube, es waren 2-0, konnten sie dann trotz der ja, teilweise Übermacht, die sie dargestellt haben, konnten sie das Spiel nicht für sich gewinnen. Und da muss man ganz klar sagen, das hat der Strahli dann gewonnen. Die haben natürlich dann zum Schluss, hat die Mannschaft dann auch, als die Düsseldorfer EG da mit Mann und Maus angelaufen ist, noch den Goalie rausgenommen haben, die letzten 2 Minuten. Da haben dann wirklich alle dazu gespielt, aber die entscheidenden Szenen, die hatte tatsächlich Strahli dann. Aber wie schon gesagt, es läuft noch nicht alles ganz rund. Jetzt zuletzt gegen Krefeld, da hat Strahli auch wieder so 1-2 Szenen gehabt, die er lieber zurückhaben wollte. Aber ja, es ist sicherlich auch noch nicht vergleichbar mit Endras oder mit Niederberger, das muss man ganz klar sagen, oder Brückmann.
Ein Punkt, der von unseren Hörern auch angesprochen wurde, war Spritzigkeit und Geschwindigkeit. Und in diesem Zuge auch der Hinweis, ja, der Kader vom EHC ist so jung ja auch nicht mehr. Und wenn man sich mal anguckt, dann haben wir 13 Spieler Ü30. Ist das in euren Augen ein Thema, das auch zu der aktuellen Lage oder zur aktuellen Einschätzung des EHC beiträgt?
Nein.
Für mich nicht.
Also am Freitag hätte ich noch anders geantwortet, ganz ehrlich. Heute aber nicht mehr. Das hat aber auch wenig mit dem Augsburg-Spiel zu tun, sondern mehr, weil ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, übers Wochenende auch. Und das Thema ist eher, jetzt ist es halt am Freitag mal, sagen wir mal, in die Hose gegangen etwas vom Sportlichen. Und dann sucht man natürlich einfach schnell nach Antworten und natürlich auch nach einfachen Antworten. Und ich glaube, Basti Schwele war es, glaube ich, der es während der Übertragung in den Raum geworfen hat, dass eben dass die Münchner so viele Ü30-Spieler haben. Und das ist mir aber ein bisschen zu einfach gedacht. Also klar kann ich sagen, das liegt am Alter, aber ich meine, du hast gegen Augsburg unter der Woche 2-1 nach Overtime verloren und heute hast du dann 5-2 gewonnen. Ja, und das war die gleiche Mannschaft. Also es kommt schon viel zusammen. Ich meine, klar, wenn einer älter wird, und wir sind ja hier alle Ü30, dann wirst du auch mal langsamer, ja. Aber die kennen sich ja aus, ja, und ich denke, das hat auch viel mit Erfahrung zu tun. Aber wie gesagt, mir ist es zu einfach zu sagen, das liegt am Alter. Natürlich wäre es schön, wenn wir Spieler mit 20 Jahren hätten, die 30 Jahre Erfahrung mitbringen. Die hätten alle gerne. Aber so funktioniert es halt nicht. Ich denke, wir haben eine gute Truppe, eine erfahrene Truppe. Und wie gesagt, am Freitag jetzt zu meinem Spiel ist schief gegangen. Da hätte ich es auch gern drauf geschoben. Aber mir ist das ein bisschen zu einfach.
Vor allem, ja, die Geschwindigkeit ist nicht mehr da. Wie man sie vielleicht kennt. Also man kann jetzt manche Spieler vielleicht nur ein-, zweimal im Spiel mal schnell irgendwo hinschicken, die man früher öfters geschickt hat. Aber gerade gegen Mannheim hat man aber auch gesehen, was die an Geschwindigkeit oder was Mannheim an Geschwindigkeit in den ersten zwei Dritteln aufs Eis gebracht haben. Das hat einfach Kraft gekostet. Und das haben die Münchner gerade in den letzten Minuten mit einer krassen Ausdauer einfach wieder. Also da sind die Mannheimer, haben schon angefangen irgendwo, das war ihnen dann wahrscheinlich über zwei Drittel überspielt. Oder da haben sie halt einfach versucht, das auszunutzen, dass sie noch ein bisschen schneller sind. Und die Münchner, die hatten dann aber die Körner noch am Ende in den letzten Minuten. Oder ich sage jetzt mal, das waren ja fast 12 Minuten am Ende noch, in denen die Mannheimer fast keinen Schlittschuh mehr aufs Eis gebracht haben. So haben die hergespielt.
Man muss es auch individuell sehen. Ja, also wenn ich jetzt zurückdenke, einer, der mir als erstes einfällt, ist Michi Wolf, der, ich weiß nicht, mit wie vielen Jahren dann am Ende seine Karriere beendet hat, aber den du im letzten Spiel, der ist ja im letzten Spiel noch übers Eis geflitzt wie sonst was. Ja, also wenn ich da an Breakaways denke oder auch wie der bei Penaltyschüssen angelaufen ist, da hat er die ersten 10, 20 Meter Vollgas gegeben, dann nochmal abgebremst, den hast du immer schicken können. Also es ist auch ein individuelles Thema. Aber wenn wir das Ganze spielerisch lösen können und uns da, sagen wir, oder da ein bisschen das Tempo rausnehmen können, uns die Kräfte sparen. Warum nicht? Und nochmal, Ü30 ist eine zu einfache Antwort auf die Frage.
Ja, ich denke, da kommt es auch auf die Klasse an. Wenn man bei uns schaut, die in Wolfsburg jetzt im Speziellen, die Altersstruktur, die ist auch schon relativ groß. Also Wolfsburg kriegt halt keine Top-Spieler, die auf der Höhe ihrer Karriere sind, sondern manchmal auch schon etwas darüber hinaus. Und die haben noch eine gewisse Klasse, aber die brauchen dann erstmal ein bisschen, um reinzurollen sozusagen. Also Festerling ist so ein gutes Beispiel. Der hat in der Regel im ersten Drittel der Saison, ist er nicht so besonders gut. Der kommt dann immer so in der zweiten Hälfte, spätestens ist er dann heiß. Und da gibt es noch so ein paar Spieler, die eben die Spitze oder so, dass das den Höhepunkt ihrer persönlichen Karriere sicherlich schon hinter sich gebracht haben, aber dennoch können die natürlich in so einem Team wie den Grizzlies noch eine ganz gute Rolle einnehmen, da ihr als Red Bull in München natürlich den Anspruch habt, eine Liga zu dominieren oder zumindest ganz, ganz vorne mitzuspielen, ist halt die Frage, ob dann solche Spieler, also sind dann wirklich alle Spieler im Moment gerade, ob sie nun alt sind oder nicht, spielt ja erstmal keine Rolle, aber sind sie auf dem Höhepunkt ihrer persönlichen Karriere oder sind sie eben schon auf dem abfallenden Ast? Und da gibt es sicherlich den einen oder anderen, der den Höhepunkt überschritten hat. Nun weiß ich nicht, wie da eure Vertragsverhältnisse sind, ob da langfristige Verträge sind Und bis jetzt habe ich das noch nicht so richtig mitgekriegt, dass da mal Spieler auch mal längerfristig gebencht waren, es sei denn, sie waren verletzt, aber ansonsten habe ich das noch nicht erlebt, zumindest wissen sich.
Man erfährt aber auch nichts. Also man hat bestimmt Spieler, die längerfristige Verträge hatten, das kriegt man halt danach mit, weil halt überhaupt nichts dazu rauskommt. Und irgendwann hast du gehört, der spielt halt nächstes Jahr wieder. Also wenn der Spieler am ersten Spieltag auf dem Eis steht, dann wird man schon merken, dass der Vertrag hat.
Ich glaube auch der Letzte, der tatsächlich noch Vertrag hatte, aber dann nicht mehr gespielt hat, ich weiß aber nicht mehr, ob er verletzt war, war meine ich Richie Regier, das ist auch schon ein paar Jährchen her. Aber ich glaube, der war tatsächlich dann so, dass der noch spielen hätte können, sage ich mal, aber dann gar nicht mehr im Aufgebot war und ziemlich oft nur noch auf der Tribüne aufgetaucht ist. Ja. Aber sonst ist mir keiner bekannt, der, bei dem man gesagt hat, also der sitzt seinen Vertrag aus, um es jetzt mal so zu formulieren.
Und davor war es Rick Goldmann.
Das ist aber schon ein bisschen her.
Schönen Gruß an der Stelle, ja.
War das noch Red Bull München?
Das war noch der gute alte EHC in Zweitliga-Zeiten. Also es ist wirklich, das ist jetzt 12, 13, 14 Jahre her. Ach ja. Ich würde ihn ja so gerne auch mal einladen. Ich glaube, das hat meine Karten gerade etwas verschlechtert. Fakt ist, in Augsburg hat München eine Reaktion gezeigt, hat im Grunde das umgesetzt oder da hat auch das Interview, was Frank Maurer in der SZ gegeben hat, hat ein bisschen Anklang gefunden. Frankie Maurer hat nämlich gesagt, also vor dem letzten Drittel hat es in der Kabine gequalmt gegen Mannheim. Und wenn man also die letzten 20 Minuten als Maßstab nimmt, haben wir beschlossen, in welche Richtung die Nummer laufen soll. Das wurde letztendlich fortgesetzt. Und er hat gemeint, in den Jahren, seitdem ich hier bin, und das ist seit 2015, habe ich das erste Mal das Gefühl, dass wir ein bisschen unsicher sind. Also diese Selbstverständlichkeit, die muss man sich wieder erarbeiten. Das Augsburg-Spiel war es, denke ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Und wer dort jetzt auch wieder richtig in Erscheinung und endlich wieder so ein bisschen wirkt, wie wir ihn eigentlich kennen, das ist JJ Peterka. Und Sven, du hast schon gesagt, der ist dir richtig aufgefallen.
Ja, ich meine, wenn man die U20-WM geschaut hat, dann war er ja einer von den drei deutschen Spielern, die da das Spiel der U20 unter diesen ganz speziellen Bedingungen da getragen hat. Und ich war in der Tat erstaunt, als er dann zurückkam nach Deutschland und dann bei euch auch gespielt hat, wie, ich sage das jetzt mal so, unsichtbar er war. Also er ist mir nicht wirklich aufgefallen, weder positiv noch negativ, sondern er ist erstmal so mitgelaufen. Das hat mich ein bisschen gewundert. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass da mehr läuft. Ich weiß es nur aus der Erfahrung, wir haben ja den Janinus auch gehabt, der von den Grizzlies entsandt wurde zur U20-WM, der ja durch diese ganze Corona-Geschichte erst im letzten Spiel dann auch auf dem Eis war, der aber wiederum zurück nach Wolfsburg gekommen ist und mit einem Enthusiasmus und einer Energie jetzt das Spiel der Grizzlies bereichert. Er hat noch kein Tor geschossen, da quält er sich schon seit der letzten Saison, seitdem er zu den Grizzlies gekommen ist. Aber dennoch, er steht anders auf dem Eis, als ich es vor der WM wahrgenommen habe. Und das ist das, was mich schwer gewundert hat bei Peterka. Zumal er ja auch in ein anderes Team reingekommen ist, als der Janinus zurück zu den Grizzlies. Wie gesagt, da sind sicherlich Klassenunterschiede zwischen den beiden Teams nach wie vor. Und umso mehr hat mich das tatsächlich gewundert.
Was mich an der Stelle, das sage ich jetzt so offen, so wie heute, habe ich JJ Peterka im Münchner Drittel noch nie gesehen. Also er hatte letztes Jahr starke Phasen, da hat er gut mitgespielt. Da war er auch mal stark und da konnte er bei Kontern seine Klasse ausspielen. Aber das, was er heute gemacht hat, heute ist er in die Bande gefahren, hat sich die Scheibe geholt, hat das Spiel aufgezogen. Also er hat sich heute das erste Mal für mich optisch, seit er das Münchner Trikot anhat und das mit seinen immer noch jungen Jahren, hat er das Spiel gemacht. Also er hat nicht in einer guten Reihe mitgespielt, sondern er hat die gute Reihe gespielt. Und das ist mir heute sehr gut aufgefallen. Also das war so das erste Spiel, wo man so richtig gesehen hat, was er eigentlich kann. Letztes Jahr war gut, er war immer irgendwo mit dabei und man hat immer das Gefühl gehabt, man kann ihn in eine gute Reihe mit reinstellen und das funktioniert dann ganz gut. Und heute hatte ich so das Gefühl, ey, der ist in dieser Reihe, weil er nicht, um mitgenommen zu werden und nicht, um was zu lernen, sondern er ist in der Reihe, um in dieser Reihe das Spiel zu machen. Und das hat er gut gemacht. Also das hat mir sehr gefallen.
An der Seite von Patrick Hager und Yasin Elis. Das war ja gegen Mannheim auch schon der Fall. Da war es okay. Aber heute gegen Augsburg, das sah schon richtig gut aus, oder Gilbert?
Ja, 2 Punkte, Tor und Assist. Kann man jetzt nicht meckern. Nein, bitte nicht falsch verstehen, Gottes Willen. Also es geht jetzt auf keinen Fall in eine negative Richtung, sondern eher in eine positive. Weil ich glaube, ich habe es ja schon mal angesprochen, als es um Draft ging, das ist schon ein paar Folgen her, wie er der Erwartungshaltung gerecht werden kann. Er geht zum Saisonbeginn nach Salzburg, spielt da mit Justin Schütz richtig schön auf, macht da eigentlich, was er will in Österreich, ist da kaum zu halten, wird dann gedraftet, erstmal ein bisschen unglücklich, nicht mehr in der Nacht noch in der ersten Runde, sondern dann doch erst in der zweiten Runde. Er kriegt da schon mal, ich sage jetzt mal so ein Dämpfer, geht dann zu U20-WM. Das habe ich jetzt ein bisschen anders gesehen als der Sven. Da haben mir die ersten 2 Spiele auch nicht so gefallen. Da ist er auch so ein bisschen nebenher gefahren, meiner Meinung nach. Hat dann aber ordentlich zugelegt an Leistung, war dann richtig auffällig. Mit Elias und Stütze natürlich dann einer von den Top 3, viel mehr, bitte nicht falsch verstehen, kam dann halt auch nicht dahinter im deutschen Team, was die Offensive angeht. Und kommt dann zurück zum EHC und jeder hat eigentlich gedacht, okay, jetzt ist Peterka wieder da, jetzt schießt er jedes Spiel 3 Tore, um es mal überspitzt zu formulieren. Und so eine Erwartungshaltung zu erfüllen, vor allem in dem Alter, halte ich für extrem schwer. Und vor allem, wenn es dann vielleicht in den ersten 2, 3, 4, 5 Spielen nicht klappt, wird es noch schwerer. Deswegen freue ich mich umso mehr. Ich glaube, ich weiß es gar nicht, ob es das erste Tor jetzt war von Peterka. Ich sage jetzt einfach mal ja, das zweite war es. Und das tut ihm natürlich gut. Und wie Sebi gesagt hat, heute war er extrem auffällig. Und da kann ich auch Sebi nur beipflichten. Es ist nicht so, dass er in eine gute Reihe reinkommt, sondern er macht die Reihe auch mit gut. Ja? Also da ist keiner jetzt dabei, der da mitziehen musste. Sondern er hat wirklich gekämpft. Und ich denke, wenn wir das jetzt öfter sehen und mehr sehen von ihm, dann macht er uns noch ganz viel Spaß, die Saison.
Er hat vor allem im Interview mit Magenta Sport nach dem Spiel auch gesagt, er fühlt sich jetzt bei 100% tatsächlich. Also der war ja auch nochmal krank dazwischen. Ist noch nicht so ganz in Tritt gekommen gewesen. Jetzt fühlt er sich bei 100%. Das hat man, denke ich, auch heute gesehen. Bevor wir jetzt nochmal den Komplettblick nach Wolfsburg und zu Sven richten, würde ich gerne noch eine Sache kurz reinwerfen. Wir haben uns mal den Punkteschnitt wirklich angeguckt vom EHC Red Bull München gegen die Südgegner in den letzten Jahren, weil in der Tabelle ist München auf Platz 3 hinter Mannheim und Ingolstadt und irgendwie gegen die Kleineren wird gepunktet oder gegen die Schwächeren und nach oben haut es nicht so ganz hin. Und deswegen hat uns mal interessiert, wie aussagekräftig ist das denn? Und es ist eigentlich sehr, sehr, wie soll ich sagen, erstaunlich. Also wir haben das ab der Saison 2018, Meistersaison des EHC Red Bull München gemacht, gegen Ingolstadt, Mannheim, Augsburg, Nürnberg, Schwenningen und Straubing hat der EHC damals 51 Punkte in der Hauptrunde geholt. Das war im Schnitt 2,13 Zähler. Im Jahr drauf waren es immerhin 50 Punkte, also nur einer weniger, macht 2,08. Im vergangenen Jahr mit dieser wirklich, vor allem am Anfang, unfassbaren Hauptrunde des EHC Red Bull München, gab es gegen diese Gegner nur 40 Punkte, also 1,67 im Schnitt. Und jetzt aktuell sind wir bei einem Schnitt von 1,94. Also im Schnitt ist der EHC Red Bull München stärker gegen diese Südgegner in diesem Jahr im Vergleich zum letzten Jahr. Da merkt man mal wieder, wie Zahlen ein Bauchgefühl auch mal so ein bisschen ja täuschen können. Das Einzige, was aber wirklich stimmt, gegen die Mannschaften, die vor München stehen, hat der EHC gewaltige Probleme. Da wird so gut wie kein Punkt geholt. Dafür punktet man gegen die weiter unten konstanter.
Ja, aber man hat jetzt noch 2 Spiele gegen Ingolstadt und man hat noch 1 Spiel gegen Mannheim. Wenn es jetzt das Spiel gegen Mannheim, jetzt mal rein hypothetisch, für dich entscheiden könntest, dann hast du hier auch 4 Punkte in 4 Spielen, oder?
Ja.
Ja, das ist doch auch mal ein Schnitt von 1,0. Ja, Mai war besser schon. Letztes Jahr haben wir 0,75 Punkte mehr geholt und vor 2 Jahren haben wir 1,5 Punkte pro Spiel geholt. Also ich sage jetzt mal, es ist noch alles drin.
Ja, ich fand es nur auch mal wichtig, das einfach zu sagen, weil es wirkt gerade, es wäre alles richtig schwerfällig. Es ist So schwer ist es.
Na, du kommst auch mit diesem Punkteschnitt irgendwo. Ich habe so gesagt, also ich persönlich, ich war vor der Saison schon meine Probleme gehabt mit diesem ganzen Punkteschnitt. Und es ist immer noch so ein bisschen schwer. Ich glaube, in Ingolstadt, Mannheim steht es jetzt 1-1. Das heißt, Mannheim hat, lassen wir es mal, 38 Punkte. Aber die waren jetzt vor diesem Spieltag oder sind an diesem Spieltag 8 Punkte weg oder so. Das ist jetzt, viel, aber jetzt auch nicht wirklich so viel. Und wenn Ingolstadt das Spiel gegen Mannheim verliert, ja, dann sind es halt 9 Punkte. Das sind 3 Spiele. Einmal spielst du selber noch gegen die. Aber Ingolstadt bist halt schon wieder, wo jeder schreit, oh, Ingolstadt, die sind so viel besser wie wir. Dann sind wir punktgleich mit Ingolstadt. Also ich meine, das ist schon wirklich Jammern auf einem extremst hohen Niveau. Und gerade die Spiele gegen Mannheim, auch dieses 6-3, ja, das war die Ausnahme. Das gestern, das war eng, man konnte mithalten. Die Spiele gegen Ingolstadt, ja gut, die liegen uns halt nicht. Aber im Endeffekt, ich kann mich an eine Saison erinnern, das war, glaube ich, 2016. Da sind wir in ein Finale eingezogen gegen so eine Truppe aus Niedersachsen. Die haben uns in der Hauptrunde so dermaßen hergespielt. Und wie Wolfsburg uns hergespielt hat. Wir haben in 4 Spielen während der Hauptrunde kein Licht, kein Schatten gesehen. Die haben uns nur noch fertig gemacht. Und dann sind wir in dieses Finale gegangen. Und um hier wieder mal den Bogen wieder rüber zu kriegen auf den Sven. Und dann haben wir schön gefeiert auf
dem in Wolfsburg. Ich weiß, ich habe auch absolutiert. Ich bin ein fairer Verlierer.
Es ist als eine fiese Überleitung, aber sie bringt uns dorthin, wo wir hin wollten, nämlich nach Wolfsburg zu den Grizzlies. Muss ich mich dafür jetzt entschuldigen, Sven?
Nö, alles gut.
Vor allem möchte ich darauf auf dieses gegen die haben wir so oft verloren, gegen die haben wir so oft verloren und so weit weg sind wir gar nicht. Von der Tabellenspitze.
Also was in dieser Saison mir besonders auffällt, ist, ich war anfangs gar nicht so abgeneigt gegen diese zwei Conferences oder wie man das auch immer nennen will, Divisions oder zwei Gruppen, Nordgruppe, Südgruppe. Der Nachteil ist, dass man die man nicht mag oder die man nicht gut spielen kann, natürlich öfter hat, ne? Vergleichsweise erstmal. Und dann fallen so Kleinigkeiten natürlich noch ein bisschen mehr ins Gewicht. Also ich habe das jetzt schon bei mehreren gehört, dass die anfangs eigentlich auch ganz begeistert waren, weil man diese, in Anführungsstrichen, ja, diese Battles, die man so gerne hat. Ihr habt ja auch so Spezialgegner wie Straubing und Augsburg und so, diese Derbys. Und das ist halt, wenn du sie permanent hast, dann verliert das irgendwie so ein bisschen den Reiz. Jetzt mal abgesehen davon, dass kein Publikum drin ist. Aber es ist einfach so. Und das ist das, was mir zum Beispiel auch im Moment nicht auf den Geist geht. Aber es ist nicht das mehr wie zum Anfang, als man froh war, dass überhaupt gespielt wurde und so. Und wie gesagt, es fallen natürlich es gibt halt Mannschaften, die kann man ganz gut spielen. Das kann von Saison zu Saison unterschiedlich sein, aber es gibt Mannschaften, mit denen kommt eine andere Mannschaft überhaupt nicht richtig klar. Und das fällt natürlich mehr ins Gewicht, wenn man die dann des Öfteren mal sieht, ne? Also Ingolstadt zum Beispiel war eine Mannschaft, gegen die die Grizzlies sich immer schwer getan haben in den letzten Jahren. Und wenn wir die jetzt alle 4 Spiele oder alle 3 Spiele hätten, dann würde es sicherlich vom Gefühl her auch, hätte man ein negatives Gefühl, so wie ihr das jetzt vielleicht habt, weil ihr jetzt ein paar Mal gegen Mannheim nicht so gut ausgesehen habt, ne?
Es ist ja auch wirklich so, dass du das Problem hast, du kannst ganz schwer einschätzen, also die einzige Einschätzung, die man momentan hat, ist, wie stehe ich im Vergleich zu meiner regionalen Gruppe? Aber du hast keinerlei Ahnung, wie ist meine Stärke einzuschätzen im Gesamtkontext der DEL, weil dir der komplette Vergleich mit der anderen Gruppe fehlt. Deswegen halte ich es ich persönlich für essentiell, dass es diese Verzahnungsrunde noch gibt.
Ihr wolltet jetzt ein bisschen was zur Nordgruppe hören, ja?
Erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie es mit den Grizzlies da steht. Ihr seid momentan auf Platz 4. Ich habe mir gerade mal eine Tabelle rausgeholt. Ihr habt aus 15 Spielen 24 Zähler. Das macht einen Schnitt von 1,6. 41-39 Tore. Das heißt, da geht es relativ knapp zur Stelle. Wäre es jetzt vermessen zu sagen, Wolfsburg ist so der Durchschnitt der Nordgruppe momentan?
Nö, also das trifft es eigentlich schon ganz gut. Auch insofern, als dass man in der Nordgruppe ein Team hat oder zwei Teams haben, die von Anfang an die Nordgruppe dominiert haben. Das sind tatsächlich die Eisbären und Pinguin, würde ich sagen. Die Pinguins Bremerhaven.
Ja, über die anderen kann man nicht mehr reden.
Ja.
Jedenfalls nicht sportlich.
Nicht wirklich, nee. Also die waren natürlich dann die ganze Zeit auch am Tabellenende schon immer und von Anfang an. Und das lief da bis auf den Magenta Sport Cup, wo sie noch mit teilweise NHL-Kader gespielt haben. Danach lief aber überhaupt nichts mehr zu Rande da. Insofern hat sich die Tabelle aber trotzdem so ein bisschen bereinigt. Anfangs waren nämlich die Iserlohn Roosters der heiße Scheiß im Norden. Völlig unerwartet haben die da abgerockt, haben da PDO-Werte von, ich glaube, 130 oder so gehabt, oder 110 oder so. Auf jeden Fall also deutlich im Glück sozusagen gewesen, wenn man die PDO immer so als Glücksfaktor ansieht. Wenn man dann deutlich drunter ist unter 100, dann zählt man immer als so ein bisschen unglücklich. Und da war es auch für die Grizzlies, die waren teilweise um die 90, 93 mit den PDO-Werten, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Sie haben also oft Pech gehabt und haben dann die Spiele ganz knapp verloren. Es gab Zeiten, da haben die Grizzlies nur ein Tor geschossen. Und wenn du in der DEL, egal in welcher Liga, in welcher Gruppe, nur ein Tor schießt, dann kann man eben schlecht Spiele gewinnen, weil in der Regel die anderen mehr schießen. Man hat sich dann auf ein Defensivspiel ein bisschen zurückgezogen und hat versucht, erstmal, nachdem sie halt viel verloren haben, die Defensive klar zu machen. Es fiel nicht immer leicht, weil da habt ihr ja vielleicht auch mitbekommen, der Dominik Bittner, der ja sicherlich einer der Defensivposten ist in Wolfsburg, der ist schon im Magenta Sport Cup ausgefallen, hat also in der jetzigen Liga noch gar nicht mitgespielt. Der wird wohl irgendwann Mitte, Ende Februar vielleicht, wenn alles klappt, wieder mit dabei sein. Dann sind so einige von den Neuzugängen noch nicht so richtig durchgezündet anfangs. Da gehörte zum Beispiel auch Burkiesser dazu. Der ist meines Erachtens immer noch nicht richtig da, wo er eigentlich hingehört oder wo er sich selber vielleicht auch sieht, als Offensivpart in der Verteidigung und als Dauergast sozusagen im Powerplay, wo er dann von der blauen Linie abziehen kann. Da ging noch gar nichts gut für ihn. Und im Vergleich mit den Eisbären konnten sie sich eigentlich, haben sie immer ganz gut dagestanden. Einmal gab es eine Begegnung, die ist mit 1-0 ausgegangen im Penalty-Schießen. Und einmal gab es einen ganz überragenden Sieg, möchte man sagen, wenn man die letzten 5 Minuten abzieht, wo die Berliner dann nochmal ganz schön rangekommen sind. Ich glaube, es war dann ein Endergebnis von 4-2. Das ist aber auch schon wieder eine Weile her. Auf jeden Fall haben sie sich jetzt in den letzten 4 Spielen so ein bisschen konsolidieren können. Sie hatten ja, wie ihr ja auch mitbekommen habt, wegen Corona eine Pause machen müssen und hatten vor dieser Pause dieses besagte Berlin-Spiel, wo sie die Eisbären eigentlich überraschend besiegt haben. Und mit diesem Spiel gegen die Eisbären fing eigentlich so dieser Positivtrend an. Da sind so einige Sachen besser gelaufen. Man hat endlich wieder gescored, das war jetzt wichtig. Man hat vor allen Dingen im Powerplay gescored, da haben die Grizzlies vorher ganz schlecht ausgesehen. Die haben dann 4 Powerplay-Tore geschossen. Ich glaube, das Spiel ist auch 6-4 ausgegangen, aber ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Das ist schon wieder so lange her, weil es passiert einfach so viel, ja, was viele gut finden, dass es permanent Spiele gibt. Umso schlimmer ist dann, weil man sich an das eine oder andere gar nicht mehr erinnern kann. Ja, auf jeden Fall.
Pause, die Corona-bedingt war, wir wollten uns ja eigentlich schon eine Woche früher treffen.
Ja, genau.
Und haben dann aber gesagt, naja, wir könnten nur drüber sagen, dass es in Wolfsburg den ersten großen Corona-Fall und Quarantäne für die gesamte Mannschaft gegeben hat. Mhm. Wir hätten dazu nicht mehr sagen können. Deswegen haben wir gesagt, pass auf, wir machen das Ganze eine Woche später und dann können wir auch mal wirklich über das große Ganze sprechen.
Ja.
Sven, wie hat sich denn in Wolfsburg erstmal dieses ganze Thema zugetragen? Wie waren denn die Auswirkungen dieser Pause tatsächlich? Wie kam die Mannschaft da durch und wie kam sie vor allem zurück? Weil das ist ja wirklich auch das, was für uns spannend wäre, weil das kann wirklich jedem Team ja eigentlich passieren.
Genau. Also erstmal, wie es zustande gekommen ist. Zunächst ist Valentin Busch positiv getestet worden. Die werden zweimal ich glaube, insgesamt viermal getestet, zweimal mit einem mit so einem Antigen-Test und zweimal mit diesem PCR-Test. Bei Florian Busch, Valentin Busch ist dann dieser Test positiv angeschlagen. Dann hat man natürlich dann einen PCR-Test gemacht, der ist dann auch positiv gewesen. Demzufolge ist er dann rausgenommen worden, weil er aber noch keinen Kontakt hatte. Das war vor dem Berlin-Spiel. Kontakt mit jemand anderem hatte. Ist dann das Berlin-Spiel trotzdem, hat das stattgefunden? Alle anderen waren negativ. Das hat man dann auch getestet. Und nach dem Berlin-Spiel ist dann Armin Wurm, die Spieler sind gehalten, wenn sie irgendwelche Symptome feststellen, Halskratzen oder ähnliches, sich sofort beim Teamarzt zu melden und beim Manager, damit da Maßnahmen ergriffen werden können. So war es auch bei Armin Wurm. Also dem sei irgendwie aufgefallen, dass er Halskratzen oder so ähnliches hatte. Also leichte Symptome. Dann hat er sich gemeldet und ist dann in häusliche Quarantäne geschickt worden, nachdem dann auch sein Test positiv ausgefallen war. Er hatte keinerlei Kontakte noch. Das ist dann nämlich auch verboten, dass sie dann also irgendwie Kontakt, sozusagen physischen Kontakt mit anderen aus dem Team und aus der Organisation aufnehmen sollen. Dann ist er halt in häusliche Quarantäne geschickt worden und als Folge dessen, dass jetzt schon der zweite Spieler innerhalb kürzester Zeit festgestellt wurde, hat dann in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt, haben die dann das gesamte Team rausgenommen. Haben dann das Ganze auch sehr offensiv und auch sehr transparent in die Öffentlichkeit getragen, was auch in Wolfsburg und so, denke ich, auch ligaweit ganz positiv aufgenommen wurde. Und die haben dann direkt die Spiele, also das Spiel gegen Köln, das stand halt kurz bevor, das haben sie dann verlegt auf den Tag, der sozusagen durch den Ausfall der Länderspielpause frei geworden ist, so dass da also nicht ein zusätzlicher Tag nochmal geschaffen werden musste. Und das Spiel gegen die Fischer und Pinguins in der Hoffnung, dass es tatsächlich bei diesen beiden Fällen blieb, also bei Wurm und bei Busch, hat man das um einen Tag zurückverlegt sozusagen. Und am Freitag vor dem letzten Spiel gegen die Fischer und Pinguins hat man dann nochmal Tests gemacht. Die sind dann allesamt negativ ausgefallen und demzufolge sind die, glaube ich, am Samstag wieder ins Teamtraining gegangen und haben dann, wie gesagt, am 8. war es, meine ich, war das Spiel gegen die Fishtown Penguins, was sie dann auch gewinnen konnten. Und da, du fragst ja auch, wie haben das die Grizzlies so überstanden? Aus Sicht der Wolfsburger Fans natürlich ganz gut. Die haben, obwohl sie ja ein paar Tage sich nicht aus dem Haus bewegen durften also auch kein Freitraining machen, durften nicht miteinander trainieren. Die waren jeder für sich in eigener häuslicher Quarantäne, haben dann aber ein ziemlich intensives Programm mit eigenem Körpergewicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich nicht so sportlich leider mehr bin. Aber die haben von ihrem Physiotrainer Übungen aufgetragen bekommen, die sie dann zu Hause machen konnten und haben sich sozusagen über diese 4 Tage, die sie da sich in häuslicher Quarantäne befanden, dann auch fit halten können. Und nachdem, wie gesagt, alles positiv war, sind die dann auch ganz normal ins Teamtraining gegangen und haben dann noch ein bisschen an den Stellschrauben gedreht und konnten dann, wie gesagt, auch gegen die Fischer und Pinguins bestehen. Was vielleicht noch interessant ist, die beiden Spieler, die positiv getestet wurden, bei Valentin Busch war es nach wie vor so und ist es auch immer noch, der hat keinerlei Symptome gehabt, der war also völlig symptomfrei. Bei dem wird auch die Rückkehr aufs Eis, die ist gar nicht mehr so weit hin, das soll demnächst erfolgen. Bei Armin Wurm, der hatte ja, wie ich sagte, leichte Symptome, so Erkältungssymptome, also nichts Wildes. Aber dennoch, weil er Symptome gehabt hat, wird dieses Return-to-Play-Protokoll bei ihm noch etwas intensiver kontrolliert und ausgeführt, als es das bei Valentin Busch ist. Auch Valentin Busch muss sich natürlich diesem Return-to-Play-Protokoll unterziehen. Das besagt, dass die Spieler, nachdem sie sozusagen nicht mehr viruslastig sind und das Ganze sozusagen als erledigt angesehen werden kann, dann steigern die langsam ihre Belastung, also im Training und sind dabei aber permanent in Untersuchung, was die Herz-Kreislauf-Sachen angeht. Also die werden EKGs geschrieben, Belastungs-EKGs und pipapo. Und das, wie gesagt, erfolgt auch. Und je heftiger die Krankheit oder dieses Covid-19 bei den Spielern ausfällt, umso härter ist dieses Protokoll. Also umso länger dauert es, bis die wieder zurück aufs Eis kommen, was auch vernünftig ist. Wir haben ja, wie ihr vielleicht auch mitbekommen habt, den Fall des Yannick Möser gehabt, der im Herbst einen positiven Befund hatte, auch so gut wie keine Symptome hatte und dann eine Herzmuskelentzündung ausgebildet hat, die zum Glück durch dieses in Wolfsburg, weiß nicht, ob es überall so gemacht wird, aber die haben in Wolfsburg das halt da schon gemacht, obwohl es dieses Protokoll noch gar nicht gab, offiziell, dass die halt eine intensive kardiologische Betreuung hatten. Und da ist es dann eben aufgefallen, dass er offensichtlich eine frische Herzmuskelentzündung hatte. Und nach diesem Fall, Yannick Möser, ist ja die DEL-weit, dieses Return-to-Play-Protokoll sozusagen ins Leben gerufen worden. Und man hat das Ganze, der Teamarzt Dr. Axel Genslin hat das mit dem Teamärzten der anderen Clubs in der DEL dann im Prinzip so aufgebaut. Wer dazu noch ein bisschen mehr wissen will, wir haben da so eine kleine Sonderepisode gemacht. Da geht auch der, da haben wir mit dem Teamarzt gesprochen und auch mit Yannick Möser direkt. Die gehen da auch nochmal intensiv drauf ein. Der Yannick erzählt nochmal sehr persönlich, wie das alles so, wie er das alles empfunden hat und warum er da auch an die Öffentlichkeit gegangen ist, um eben andere Sportler zu warnen vor diesen Gefahren, die da verbunden sind. Und auch Axel Genslin erzählt halt, wie er zu diesem Protokoll gekommen ist und wie, welche wissenschaftliche Hintergründe das hat und so. Ist wirklich sehr hörenswert. Könnt ihr mal reinhören, wenn ihr Lust habt. Genau, aber das ist eben so, dass der aktuelle Stand, dass es jetzt Wolfsburg trifft. Die Wolfsburger Szene hätte das bestimmt gerne vermeiden wollen, aber es irgendwer ist da dran. Und wenn man mal guckt, wie es in den unteren Ligen ist, da waren ja teilweise, war ja eigentlich jedes Team schon mal dran, ne? In der, insbesondere in der Oberliga oder unten in der Regionalliga im Süden. Und das ist halt einfach eine gefährliche Krankheit, die vielleicht bei dem einen oder anderen nicht ganz so hart zugreift, aber sie kann jeden erwischen und das sieht man eben an Yannick Möser. Und wenn das nicht aufgefallen wäre, dann hätte der unter schlimmsten Umständen auf dem Eis umfallen können und wäre tot gewesen. Das will keiner. Ne?
Absolut nicht. Und man muss immer ganz deutlich sagen, es hätte jede Mannschaft treffen können. Es ist eben Wahnsinn, dass es bisher noch nicht so weit umgreifend gewesen ist. Aber da ist, ob das Wolfsburg ist, das könnte Iserlohn sein, das könnte Mannheim, München, genau. Berlin. Nein, da muss man aufpassen. Deswegen, die Saison ist noch lange nicht gespielt. Da können wir hoffen, dass es, dass Wolfsburg da der einzige Fall bleibt.
Auf Holzklopfen.
Wir haben aber mit nach Wolfsburg natürlich auch eine gewisse Verbindung. Und das liegt jetzt nicht nur an den beiden Finals von 2016 und 17, die der EHC ja für sich entscheiden konnte. Nein, ihr habt ja eigentlich auch eine Trainerlegende, eine Münchner Trainerlegende bei euch an der Bande mit Pat Cortina. Liebe Grüße in der Hinsicht nach Wolfsburg. Wie kommt der Pat denn bei euch klar und wie ist denn so sein Standing?
Ja, also er ist nicht von jedem geliebt, sage ich ganz so, wie es ist, in der Fanszene. Insbesondere, weil ja die Wolfsburger nicht nur in dieser Saison, sondern auch in der letzten Saison ein bisschen Schwierigkeiten hatten, so in Tritt zu kommen, hat es Pat Cortina tatsächlich ein bisschen schwer gehabt, sich in der Fanszene sozusagen beliebt zu machen. Und teilweise ist das immer noch so, dass da eine gewisse Ablehnung auch zu spüren ist. Ich kann aus den Kontakten, die ich mit ihm hatte im Rahmen dieser Podcasterei, also er ist ein super netter Kerl, das wisst ihr sicherlich auch. Und ich habe von Spielern, von einigen Spielern, mit denen ich ein bisschen intensiver in Kontakt stehe, auch mitbekommen, er kann das Team wirklich gut auf die anderen Mannschaften einstellen. Und viele Dinge, die so der gewöhnliche Fan vielleicht nicht so sieht, die sind aber einfach da. Dieses Einstellen auf die andere Mannschaft äußert sich halt darin, dass man auf jede Mannschaft unterschiedlich auf dem Eis aufläuft. Gegen Mannschaften wie Bremerhaven, wenn man da sehr offensiv vorgeht, dann fängt man halt auch viele Tore. Und solche Spiele gegen Mannschaften, die vermeintlich stärker sind, da stehen die Grizzlies sehr, sehr defensiv. Und das wirkt dann nach außen manchmal wie Standhockey. Und so ist das Spiel von Pat Cortina sicherlich nicht das aufregendste Spiel, wenn man es mit Pavel vergleicht. Das ist ja leider, ist dieser Vergleich, der wird wahrscheinlich in 10 Jahren in Wolfsburg noch geführt werden, dass Pavel Groß natürlich riesige Fußstapfen hinterlässt, die kaum ein Trainer füllen kann. Und wenn man sieht, wie Pavel seiner Mannschaft einstellt, dann ist das auch verdammt schwer. Es ist ja, schon
zu vergleichen ist im Grunde.
Ja, das kann man nicht. Das tun sie aber. Das ist wie Äpfel und Birnen zu vergleichen. Dennoch ist es so, Charlie Flickoff hatte damals kommuniziert oder die Organisation der Grizzlies hatte kommuniziert, warum man sich für Pat Cortina entschieden hat. Nachdem davor das Jahr mit Pekka Türkonen ein völlig DL-Fremder ins Boot geholt wurde, der das Team nicht mal erreicht hat, wollte man halt einen Trainer haben. Achso, und dann kam ja noch der Kosmann, der das Team dann übernommen hat, aber auch nicht wirklich das Team rumreißen konnte. Das war so die schlechteste Saison, die die Grizzlies lange hatten. Und wie gesagt, dann hatte man sich wohl extra nach einem Trainer umgesehen, der eher konservativ spielt und erstmal so eine Art Konsolidierungsphase da macht. Er hat so einen Zwei-Jahres-Vertrag. Meines Wissens läuft der zum Ende dieser Saison aus. Was danach kommt, weiß man nicht. Aber offensichtlich, also es gibt Stimmen, die sagen, nachdem es jetzt in Wolfsburg nicht so gut gelaufen ist, dass man möglicherweise dem Team gesagt hätte, Leute, der bleibt jetzt hier bis zum Ende seines Vertrags. Also spielt mal so, wie ihr wollt, aber er bleibt auf jeden Fall hier. Es wird ja manchmal auch so gemutmaßt, dass ein Team gegen einen Trainer spielt. Ich kann es mir nicht vorstellen und ich glaube auch nicht, dass das so abgelaufen ist. Aber zumindest gab es nach diesem Köln-Spiel, gab es einen Ruck durch die Mannschaft und das nächste Spiel war dann halt gegen Berlin und da haben sie wirklich gutes Hockey gespielt, wie man sich von Grizzlies wünscht.
Also ich sag mal so, ein Pat Cortina, da weißt du, was du bekommst. Und es wäre nicht fair. Du kannst auch einen Don Jackson nicht mit Pat Cortina vergleichen, um das mal in Münchner Dimensionen auszudrücken. Und wenn ein Don Jackson mal in München aufhört, der Nachfolger wird auch immer mit Don Jackson verglichen werden. Genauso wie es jetzt mit Pavel Groß ist. Jeder, der danach kommt, der hat erstmal eine schwere Bürde. Sven, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du hier dabei warst beim Packmas Podcast, uns mal ein bisschen so die Wolfsburger Würze mit reingebracht hast und auch mal erklärt hast, wie das denn mit diesem blöden Corona-Fall bei den Grizzlies gewesen ist. Ich glaube, das hat viel Licht auch ins Dunkle gebracht und wir hoffen, ja, dass ihr die Einzigen bleibt, die da so hart getroffen worden sind.
Ja, das, ich denke mal, da wird jeder Fan in der DL so fair sein, das keinem anderen Team zu wünschen, dass das passiert, weil das ist nicht Eishockey, wenn so ein Team wegen sowas sozusagen gegroundet wird. Das will keiner. Also ich danke euch natürlich ganz herzlich für eure Einladung. Ich hoffe, wir bleiben auch weiter in Kontakt, aber davon gehe ich ganz fest aus. Und ich höre euch auch immer ganz gern zu. Insofern, Packmaß.
Wunderbar. Wunderbar. Nein, wir bleiben auf alle Fälle in Kontakt. Wir hoffen auch, dass es diese Verzahnungsrunde gibt, weil wir wollen auf alle Fälle noch zwei Spiele gegen Wolfsburg auch sehen. Das wird definitiv interessant. Jetzt ist für den EHC Red Bull München eine kleine Pause. Tatsächlich eine Woche lang haben wir jetzt kein Spiel. Erst dann steht das Derby gegen Straubing an. Ein bisschen durchatmen tut uns, glaube ich, auch mal ganz gut. Egel hätte ich jetzt beinahe gesagt. Sebi Gilbert, haben wir irgendwas vergessen?
Garantiert. Ich habe noch ein paar Sachen auf dem Zettel, die mir jetzt aber zeitlich nicht mehr.
Wir haben ja noch ein paar Folgen.
Hoffentlich.
Ich habe nicht vor, hier den Stöpsel zu ziehen, nach Folge 37.
Okay.
Nein, dann verbleiben wir mit den besten Wünschen, den lieben Grüßen nochmal nach Wolfsburg an Sven. Abonniert auch 303 Overtime, aber abonniert auch uns Packmas, den Podcast. Facebook, Twitter, Instagram, alle Podcast-Kanäle, überall könnt ihr uns finden. Wenn ihr uns mal nicht findet, sagt uns Bescheid, dann sorgen wir dafür, dass ihr uns dort findet. Ansonsten bleibt gesund, bleibt negativ. Und bis zum nächsten Mal verbleiben wir mit dem gut gemeinten Ratschlag. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas.
Servus. Servus.
Weiß und blau.